Ellen Überscheer, seit 2006, also seit rund 10 Jahren, leiten Sie als Generalsekretärin die Geschäftsstelle des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Fulda. Was reizt Sie nach wie vor an dieser Aufgabe?
Kirchentag ist toll. Also ich merke gar nicht, dass es schon 10 Jahre sind. Das ist ja eigentlich eine ziemlich lange Zeit. Aber das Schöne ist wirklich, dass wir so an der Kante zwischen Politik, Kirche, gesellschaftlichem Geschehen arbeiten und dass jedes Projekt, jeder Kirchentag ist nochmal ein Neuaufbruch mit neuen Menschen, mit neuen Themen. Und wir bewegen auch was. Und ehrlich gesagt, in den letzten Jahren ist es sogar so, dass die Bedeutung von Kirchentag als ein Forum, auf dem wirklich über die Themen in einer tiefgründigen Weise diskutiert werden kann, eher gestiegen ist. Und das befeuert natürlich auch wieder die Lust, das nächste Projekt anzugehen.
Die evangelischen Kirchentage, wie zuletzt 2015 in Stuttgart, gelten nach eigenem Verständnis als Zeitansage. Kann denn bei aller Variation oder allen Entwicklungen diese Großveranstaltung dieses Versprechen wirklich einhalten, wenn unsere Gesellschaft einerseits vielfältiger, auf der anderen Seite auch multireligiöser wird?
Ja, das ist so eine Formulierung, die einer meiner Vorgänger mal gefunden hat, Zeitansage. Also ich schwanke immer dazwischen, dass ich einerseits denke, es ist etwas vollmundig. Es wird sicherlich auch nicht jedes Mal eingelöst, aber auf der anderen Seite ist da eben auch für uns so ein Auftrag drin verborgen, zu sagen, was sind eigentlich die Themen, worauf kommt es wirklich an, jenseits der aktuellen Tagespolitik. Und insofern ist ja die Frage interreligiös, säkular oder so nicht das Thema, sondern die Frage, die wir haben, ist, wir sind eine, im Englischen würde man sagen, faith-based, also glaubensbasierte zivilgesellschaftliche Organisation, die eine große Veranstaltung macht, die sich genau um die Themen der Zeit kümmert. Und dass das der interreligiöse Dialog ist, ist ganz klar. Das zeigt sich ja auch auf jedem Kirchentag. Also diese Fragen werden ja eher einbezogen und zum Gegenstand des Diskurses, als dass sie irgendwie das Thema Zeitansage mindern würden.
Worin liegt denn die Qualität von Kirchentagen, dass über 100.000 Menschen teilnehmen, dass kirchliche Kleingruppen das Programm mitgestalten oder dass Bundespolitiker gerne kommen, weil sie abseits ihrer politischen Zirkel nie vor so viel Publikum sprechen und diskutieren können?
Also, wenn wir die Menschen befragen, was wir nach jedem Kirchentag machen, dann zeigt sich folgendes Bild. Die sogenannten Hochinvolvierten, also ich spreche jetzt mal ein bisschen mit der Sprache der Marktforschung, bei denen steht an erster Stelle die Gemeinschaft. Also diese Gemeinschaft zu erleben und diese ganz besondere Stimmung. Und da ist es sozusagen schon fast normal, sage ich mal, dass die Bundespolitik, dass bekannte Menschen aus aller Welt beim Kirchentag zu hören sind, wie in Stuttgart Kofi Annan oder so. Das nehmen die einfach quasi als gegeben hin und genießen die Gemeinschaft. Das ist der Grund, weswegen sie sich auf den Weg machen. Je weiter sozusagen die Menschen weg sind von Kirche, die zum Kirchentag kommen, also die sogenannten geringer Involvierten oder weniger Involvierten, umso größer ist das Interesse an den Themen. Weil es tatsächlich so ist, dass wir viele Themen, die auch in den Medien diskutiert werden, auf dem Kirchentag aufrufen, dass wir sie aber in einer tieferen Weise diskutieren, nicht auf Konflikt und Konfrontation angelegt. Ja, es ist kein Interessenclub, gibt nichts zu entscheiden, sondern es kommt darauf an, ein Problem wirklich von allen Seiten anzuschauen, ob das jetzt Umgang mit Menschen in der Textilindustrie in Asien ist oder Ernährungsthemen sind oder so. Es ist einfach dieser Zugang zu den Themen, der die Menschen interessiert.
Das hört sich jetzt nach einer großen Aufgabe an, auch für eine Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Wie groß ist denn tatsächlich Ihr persönlicher Gestaltungsspielraum? Es gibt Gremien, die die Politik und auch die inhaltliche Ausrichtung von Kirchentagen fast basisdemokratisch mitbestimmen. Also, was können Sie da noch selber entscheiden?
Also unsere Zentrale sozusagen ist ja in Fulda, was quasi in der Mitte von Deutschland liegt und um uns herum wandert das Geschehen der Kirchentage von Stuttgart jetzt nach Berlin, von da nach Dortmund. Mein persönlicher Gestaltungsspielraum ist vielfältig. Das lässt sich vielleicht gar nicht so auf einen Punkt festlegen. Es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk. Wir haben im hauptamtlichen Stab ein Kollegium, wo wir wirklich, also wie der Name schon sagt, kollegial beraten und wo eigentlich unsere wichtigste Aufgabe ist, all die Anregungen, die Kompetenzen, die Qualifikationen der Ehrenamtlichen, die für den Kirchentag aktiv sind, aufzunehmen und in guter Weise in diese Veranstaltung einfließen zu lassen. Und natürlich sind wir für die Frage der Steuerung zuständig? Wie kommt das gut zur Wirkung? Ja, wie nehmen wir so Störgeräusche raus und wie können wir Dinge auch wirklich wirksam machen? Wie machen wir sie medial präsent und solche Dinge? Das beraten wir. Natürlich läuft es auch über Menschen, die man anspricht und sagt, wollt ihr als Referenten mitarbeiten oder als Präsidiumsmitglieder oder überhaupt in die Gremien des Kirchentages? Das ist natürlich auch eine ganz große Aufgabe, die insbesondere auf meinem Schreibtisch resortiert.
Und was zeichnet Sie besonders aus oder wo sagen Sie, da kann ich mich auch besonders als, jetzt sage ich mal, Chefin in diesem Kollegium und in diesem ganzen auch ehrenamtlichen Bereich einbringen?
Also ich bringe mich zu fast allen Fragen ein, außer von denen ich nichts verstehe. Aber wenn ich dafür verantwortlich bin, muss ich mich auch da reindenken. Also ich sag mal Beispiel, ich habe nicht Betriebswirtschaft studiert, sondern Theologie und muss natürlich trotzdem gucken, dass der Haushalt einigermaßen stimmt. Und mir ist wichtig, dass meine Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit so gut wie möglich machen können. Also wirklich Hindernisse und Stördinge ausräumen und schauen, dass es wirklich funktioniert. Ja, sowohl in der Kommunikation als auch in der Organisation.
Für den Evangelischen Kirchentag sind Frauen an der Spitze nichts Ungewöhnliches. Nach Margot Käßmann und die vielleicht nicht ganz so bekannte Friederike von Kirchbach sind sie bereits die dritte Generalsekretärin in Folge. Und eigentlich dürfte das Thema Frauen in kirchlichen Führungspositionen zumindest in der Evangelischen Kirche des 21. Jahrhunderts kein Thema mehr sein. Schaut man aber genauer hin, dann gibt es inzwischen zwar mehr Pfarrerinnen als Pfarrer in den Gemeinden, aber Bischöfinnen sind trotz Margot Käßmann oder Maria Jepsen, der ersten deutschen Bischöfin überhaupt, immer noch sehr rar. Liegt das an den beharrlich wirkenden Männerseilschaften oder auch an den Frauen selbst? Was ist Ihre Einschätzung, Ellen Überscheer?
Also meine Einschätzung ist, dass es an beidem gleichzeitig liegt, vielleicht sogar weniger an Männerseilschaften als an der, ja, ich sag mal, wenig zukunftsgewandten Organisation in Sachen Work-Life-Balance, in Sachen, wie gestalten wir in Kirche eigentlich Führungsämter. Die Arbeit in der Kirche. Ich arbeite ja nicht in der Kirche, deswegen ist das immer so ein Blick von außen. Ich bin Pfarrerin von Hause aus, aber es ist dann in gewisser Weise trotzdem ein Blick von außen. Wir arbeiten in der Kommunikation. Also Pfarrerin, Pfarrer sein ist Beziehungsarbeit. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und dafür braucht man ein Umfeld, dafür braucht man Vorgesetzte, die mit Pfarrpersonen und mit allen Mitarbeitenden, egal welcher Qualifikation, in einer extrem wertschätzenden Weise umgehen. Das ist noch viel wichtiger als, sagen wir mal, in irgendeinem Industriebetrieb oder so, wo es dann auf den Output ankommt und man dennoch stolz sein kann, dass man einen bestimmten Vertrag abgeschlossen hat oder sowas, nicht? Also solche Produkterfolge gibt es nicht, sondern die Erfolge bestehen in den Beziehungen. Und das macht die Sache in der Kirche so kompliziert. Und da, glaube ich, ist nicht nur ich, sondern das gibt ja einen Reformprozess der EKD, der das relativ deutlich auch zutage gefördert hat, dass genau an dieser Frage, wie ist das Führungsverhalten, wie leiten wir die Mitarbeitenden in der Kirche, da ist einfach viel, viel Arbeit zu tun. Und solange die Ämter so sind, dass sie ein Ungleiches an Autonomie über die eigene Zeit kosten und über das man weniger über das eigene Leben bestimmen kann, weil das ist einfach so, wenn man sehr viele Termine hat, aber auf der anderen Seite keine entsprechende Resonanz erfährt, haben Frauen keine Lust und entscheiden sich tendenziell eher dafür zu sagen, nö, macht mal ohne mich. Ich mache hier lieber mein Pfarramt, da habe ich meine Resonanz mit den Menschen und danke, Führungsamt lehne ich ab. Und das ist eine komplizierte Gemengelage, die auch natürlich in jedem einzelnen Fall wieder anders zu bewerten ist. Aber es zeigt sich schon so ein Trend, dass an der Frage, wie gestalten wir eigentlich diese Ämter, wirklich was dran ist. Und es wird ja auch dran gearbeitet. Und ich hoffe, dass sich das auch so mittelfristig verändert.
Ist das denn nur ein Thema jetzt in der Kirche selbst? Ich meine, Führungspositionen von Frauen in DAX-Unternehmen ist ja auch ein großes Thema. Da muss man sogar Gesetze und andere Regelungen schaffen, dass notfalls ein Stuhl frei bleibt. Das gibt es in der Kirche jetzt nicht, aber was ist in der Kirche anders, außer dass Sie sagen, wir haben mehr mit Kommunikation als mit Produktion zu tun?
Also nach meiner Analyse ist ehrlich gesagt in der evangelischen Kirche, ja, ich hatte jetzt mal nur über die evangelische Kirche, gar nicht so viel anders als in einem normalen Industrieunternehmen oder irgendeinem anderen Dienstleistungsunternehmen. Denn diese Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist das A und O. Und das ist bei uns in Deutschland gesetzlich so geregelt, dass es sich ja oft überhaupt nicht lohnt, dass Frauen arbeiten. Das schafft schon mal prinzipiell eine Stimmung in dem Land, wo die Frau, die beides macht, sich tendenziell eher rechtfertigen muss, als die Frau, die sich für eins entscheidet. Und in einer solchen Atmosphäre kann die Kirche nicht komplett gegen den Strom schwimmen, können auch Frauen in der Kirche oder Ehepaare in der Kirche nicht komplett gegen den Strom schwimmen. Insofern alle Themen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die in der Gesellschaft diskutiert werden, treffen auch auf das Thema Kirche zu. Da geht es auch um die Frage, was für ein Männerbild, was für ein Frauenbild, welche Rollenaufteilung hat man in der Familie, wie gestaltet man Arbeit und Freizeit, wie trennt man das, wie bringt man das zusammen. Alles das spielt sich parallel ab.
Männer machen Karriere, das haben Sie gerade schon angedeutet. Bei Frauen gehört immer noch die Frage nach der Familie dazu. Das ist ganz natürlich. Sie selbst sind verheiratet, haben eine Tochter. Fühlen Sie sich als Frau diskriminiert, wenn das Gespräch auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommt?
Nein, also diskriminiert fühlt sich, glaube ich, niemand in dem Land. Ich glaube, es geht darum, so Gewichte zu verschieben und auf allen Ebenen, also auf steuerrechtlicher Ebene, aber auch vor allen Dingen auf mentaler Ebene. Und das ist für mich so interessant, weil das ist eigentlich das Thema der Kirche. Also mit welcher Mentalität gehen wir an das Thema Familie ran? Und da haben wir in der evangelischen Kirche auch genügend Diskussionen über die Frage, welches Familienbild haben wir eigentlich. Aber diskriminiert fühle ich mich nicht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich ja quasi in einem anderen Land aufgewachsen bin, nämlich in der DDR. Wo, ich sag mal, diese mentale Barriere, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich Kind und Familie habe, eigentlich nicht mehr existierte. Von daher habe ich diese Schere im Kopf gar nicht, sondern beobachte das ja zum Teil amüsiert, zum Teil auch mit großem Erschrecken, wie bis heute jüngere Frauen wirklich also eine gute Karriere aufgeben und dann zugunsten von ihm, der Professor ist oder ich weiß nicht was auch immer und Karriere macht, zu Hause bleiben.
Frau Überscheer, Sie selbst gehörten Anfang 2013 zu den drei Kandidaten für das Amt des Präses in der Rheinischen Landeskirche. Mhm. Andernorts heißt das Bischöfin oder Bischof. Ungewöhnlich war schon der Wahlvorschlag, zwei Frauen, ein Mann, aber letzterer, nämlich Manfred Rikowski, hat sich dann durchgesetzt. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrer Vorstellung gemacht und welche Vorstellungen bzw. Erwartungen haben Sie damals an Ihre Person wahrgenommen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also erstmal die Aufstellung ist natürlich klassisch. Das kenne ich auch bei Wahlen im Kirchentag. Wir haben ja oft Wahlen in Gremien, dass wenn mehr Frauen und weniger Männer kandidieren, dann kommen immer die Männer durch und die Frauen verlieren sozusagen alle zusammen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Vorgang. Obwohl ich dann jetzt, was die Wahl im Rheinland angeht, das immer ein bisschen differenzieren würde. Da spielten natürlich noch viele andere Dinge eine Rolle. Ich bin gefragt worden von der Rheinischen Kirche und da ich kurz zuvor ein Buch geschrieben hatte, wo ich gesagt habe, Mädels, jetzt nehmt euch zusammen und kandidiert für Führungspositionen, konnte ich jetzt nicht sagen, danke, ich kandidiere nicht. Also habe ich kandidiert und auf Bitten von Kräften, bestimmten Leuten und auf Vorschlag des Nominierungsausschusses, den die Evangelische Kirche im Rheinland bzw. die Synode eingesetzt hatte. Und die Erfahrungen sind sehr interessant, weil die Neugier und das Interesse in den Gemeinden, die ich vorher besucht habe, extrem groß war. Jemanden von außen zu haben, das muss man wissen, das Rheinland ist eine ganz besondere Struktur, die auch nochmal ganz anders ist, als man sich Kirche so ein bisschen hierarchisch organisiert normalerweise vorstellt, wenn man, ich weiß nicht, aus Hannover, Württemberg oder selbst aus Berlin, wo ich ja herkomme, ist. Viel wird von den Gemeinden aus und aus der mittleren Ebene organisiert. Und deswegen sind das die tragenden Kräfte in dieser Kirche. Und da war eine ganz große Neugier zu sagen, können wir jemanden von außen haben, der oder die vielleicht auch mal schaut, arbeiten wir eigentlich in der richtigen Struktur in der Rheinischen Kirche? Brauchen wir nicht auch eine Veränderung und irgendwie eine größere Effektivität in dem, wie unsere Führung funktioniert? Und da war ein unglaublich großes Interesse. Aber ich sag mal, am Ende war, glaube ich, die Furcht vor der, naja, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, Revolution größer als sozusagen der Mut zu sagen, wir gehen das jetzt mal mit einer ganz neuen Person von außen an.
Die Kirche voranbringen ist ja gar nicht so einfach, weil wenn man genau hinschaut, dann schrumpft die Kirche, nicht nur die Kirche, die evangelische, auch die katholische. Die großen Kirchen schrumpfen seit Jahren, fast seit Jahrzehnten und nicht nur aus demografischen Gründen, weil die Bevölkerung zurückgeht. Macht es da eigentlich noch Spaß, in der Kirche zu arbeiten, selbst wenn Sie jetzt als Kirchentag etwas außerhalb der evangelischen verfassten Kirche sind, aber macht es dann noch Spaß, Pfarrerin dieser Kirche zu sein?
Unbedingt. Also erstens mal, Zahlen sind nicht alles und die Einstellung auf die Veränderung Veränderungen, die in den nächsten Jahren vor uns liegen als Kirche, egal auf welcher Ebene wir arbeiten, die bedeuten natürlich auch eine große Herausforderung für jede Kreativität und Fantasie, weil was ich beobachte auf unterschiedlichen Ebenen ist, dass einerseits natürlich die Anzahl der Kirchenmitglieder zurückgeht, auf der anderen Seite die Erwartungen, denken wir jetzt nur an die Flüchtlingsthematik, die Erwartungen an Kirche und Gemeinde in einer unglaublichen Weise gestiegen sind, gerade in den letzten 5, 6 Jahren. Ich sage mal ein ganz anderes Beispiel auf Weltebene. Der Ökumenische Rat der Kirchen ist im Grunde genommen gesund geschrumpft worden. Die haben unglaublich viel weniger Mitarbeiter als noch vor 10, 15 Jahren. Und gleichzeitig sind die Anforderungen, die die UNO, andere internationale Organisationen an Kirche haben, enorm gestiegen. Also dieser ganz kleine Stab, den die Kirchen jetzt noch in Genf haben, hat unglaublich viele Anforderungen zu bewältigen. Also einer der ganz großen Erfolge war eine Konferenz zum Thema Flüchtlinge, die der ÖRK, also Ökumenischer Rat der Kirchen, mit dem UNHCR und anderen großen Organisationen zusammen in Genf veranstaltet hat. Aber die können das fast nicht schaffen mit diesem kleinen Apparat. Ja. Also und so gibt es sozusagen so eine kleine Schere, dass einerseits die Herausforderung und die Nachfrage nach Leuten, die was von Religion verstehen, extrem gewachsen ist und auf der anderen Seite immer so vor allem hierzulande so die Rede ist, ja, ihr schrumpft ja bloß und so. Also ich finde das auch so ein bisschen anstrengend und ich glaube, wenn das nicht immer die einzige Nachricht wäre, die über Kirchen verbreitet wird, wäre es auch nicht so dramatisch. Das macht ja auch was mit der Stimmung über Kirchen und Gemeinden im Land und hinzu kommt natürlich auch so eine Steuersparmentalität. Wir haben nun mal das Kirchensteuermodell und überall kann man lesen, ja, du kannst total viel Geld sparen, wenn du die Kirchensteuer einsparst und jeder x-beliebige Steuerberater rät einem dazu. Das sind natürlich alles keine guten Voraussetzungen. Ich würde sagen, jede Person, die in der Kirche ist, sorgt für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Weil genau das macht Kirche auf Gemeindeebene, auf Landesebene. Aber wie gesagt, ich habe es von der Weltebene auch gesagt.
Gibt es ja nicht auch eine andere Entwicklung, jetzt abgesehen von den schrumpfenden Zahlen, dass auch Menschen verstärkt Religion und auch kirchliches Handeln kritisieren und sagen, was mischt ihr euch in die Öffentlichkeit ein? Wir wollen einen total säkularen Staat haben und haltet euch gefälligst bitte zurück.
Ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Die Frage, was bedeutet es eigentlich, ein Christ zu sein? Bedeutet es, ein Christ zu sein, in der Kirche zu sitzen, mit den Knien auf den Bänken und zu beten und sich fürderhin nicht um diese Welt zu kümmern? Nein, genau das bedeutet es nicht. Und der Protestantismus in seiner Ausformung hier in Europa ist natürlich auch nochmal in ganz besonderer Weise eine Ausprägung von Religion, der extrem hohe Verantwortung für diese Gesellschaft übernimmt, weil die Überzeugung ist, wir überlassen die Welt, die Gott geschaffen hat, nicht anderen Kräften, sondern es ist die Welt, für die wir Verantwortung übernehmen müssen. Genau das steht in der Bibel und deswegen folgen wir diesem Aufruf zum Handeln und versuchen das Thema Gerechtigkeit, das in der Bibel über 500 Mal vorkommt, auch in der Realität umzusetzen und zu versuchen, diesem zum Durchbruch zu verhelfen.
Ellen Überscheer, wann war es für Sie eigentlich klar, ich werde Pfarrerin?
Also das Theologiestudium bedeutete wirklich in der DDR abseits der Gesellschaft zu leben. Also das musste man sich schon sehr gut überlegen. Aber ich hatte, während ich Abitur gemacht habe, unglaublich intensiv in der evangelischen Jugendarbeit gearbeitet und sehr viel meiner Freizeit in der Kirche zugebracht, bis ich dann dachte, ja, warum machst du jetzt eigentlich nicht dein Hobby zum Beruf? Also das machst du gerne und warum sollst du das nicht auch so als Beruf machen? Und dann war nur so diese Überlegung, ist das jetzt der richtige Weg. Deswegen habe ich zwischendurch nach dem Abitur eine Berufsausbildung angefangen und bin in einem sozialistischen Betrieb gearbeitet.
Als Facharbeiterin für Datenverarbeitung.
Ja, genau, das bin ich auch. Also habe ich auch noch eine Qualifikation erworben und so. Dann hatten wir immer so einen Witz vom innenbegehbaren Mikrochip, denn das war Elektronik in der DDR, also relativ großräumig. Ja, und dann war das klar, dann habe ich 1988 in der Evangelischen Hochschule in Ostberlin angefangen, Theologie zu studieren.
Geboren wurden Sie 1967 in der DDR, genauer gesagt in Berlin-Pankow sind Sie aufgewachsen. Damals fuhr noch kein Sonderzug über die Grenze. Welche Erfahrungen der ersten Jahre sind Ihnen noch heute wichtig, die Sie vielleicht auch geprägt haben?
Oh, naja, das ist vieles. Also was die Kirche angeht, aber vor allem dieses, dass die Kirche für mich und meine Familie ein Sprachraum der Freiheit war, so hat der Theologe Ernst Lange das mal ausgedrückt. Das war genau das, was für mich zutraf. Ich hätte nie irgendetwas über Bibel bis hin zu kulturgeschichtlichen Themen, zu bildender Kunst, zum Judentum erfahren, wenn ich nicht in der Kirche gewesen wäre. Und es war auch so, meine Klassenkameraden wussten von all diesen Dingen nichts. Da ist ein unglaublicher Verlust auch an kultureller Bildung geschehen. Und einfach dieses Gefühl, die Kirche ist der Sprachraum der Freiheit, wo man lernen kann, Fragen zu stellen, wo es erwünscht ist, dass man fragt. Das war in der Diktatur nicht so, wo man denken darf. Das ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist. Und theologisch gehört dazu so eine relativ starke christologische Orientierung. Das heißt, dass diese Gewissheit, dass Jesus Christus durch Leiden gegangen ist und dass das die Gestalt Gottes ist, die für uns leitend ist, das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen verbindet, die in der Diktatur, nicht nur in der DDR-Diktatur aufgewachsen sind.
Das heißt, das Leid und das Leiden Gottes, das Mitleiden, um, glaube ich, mal Jürgen Moltmann zu zitieren, kann man besser verstehen, wenn man in autoritären Strukturen aufgewachsen ist?
So würde ich das nicht verallgemeinern, weil es gibt auch im Raum der Freiheit, einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, gibt es genügend Situationen, wo Menschen wirklich in schwere Leitprüfungen kommen. Aber was den politischen Druck angeht und das politische Überleben und das gute, das aufrechte Gewissen, ja, was das angeht, ist es wahrscheinlich schon so, dass das Evangelium da eine unglaublich große Stütze und Hilfe ist und plötzlich in einer ganz anderen Sprache zu einem spricht, als wenn man in der Demokratie lebt und in einer Gesellschaft, in der alles und jedes eigentlich da ist. Ja, es ist nicht so, dass es keinen Bedarf hier gäbe fürs Evangelium in der Bundesrepublik im Jahre 2016, das will ich damit nicht sagen. Aber was die Freiheit des politischen Gewissens angeht, ist das ein anderes Empfinden von bestimmten Texten, die Suche der Stadt Bestes oder so, nicht, die da zu einem sprechen.
Das heißt, hier lebt man dann zu angepasst.
Das ist ja durchaus eine These, die viele vertreten und vieles ist ja auch wirklich nicht in Ordnung. Also ich sag mal, wenn man mit dem Maßstab des Evangeliums rangeht oder der Bergpredigt, dann gibt es eine ganze Menge Dinge, die in diesem Land zu verändern sind. Deswegen machen wir ja Kirchentage, weil wir immer wieder über das Thema Gerechtigkeit, über das Thema Frieden, über das Thema Schöpfungsbewahrung neu reden müssen und schauen, welche Verantwortung haben wir nicht nur hier in unserem europäischen Kontext, sondern was üben wir eigentlich in Ländern des Südens an Gewalt, an struktureller Gewalt auch aus.
Wobei es natürlich andere gibt, die sagen, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Helmut Schmidt, der verstorbene Bundeskanzler, war einer, der das sehr prominent vertreten hat.
Das war natürlich eine provokante Aussage zum Thema Realpolitik. Während 2011 hatten wir den Kirchentag in Dresden und da hatte der damalige und auch heutige Ministerpräsident von Sachsen, Stanislaw Tillich, dargelegt, wie er in seiner Politik die Bergpredigt umsetzt. Also von daher gibt es auch innerhalb der Politik unterschiedliche Ansätze zum Thema, kann man mit der Bergpredigt regieren oder nicht. Also die Bergpredigt ist auch kein Regierungsprogramm, sondern sie ist ein Orientierungsmaßstab zur Frage, was bedeutet es eigentlich, als Christ in dieser Gesellschaft zu leben.
Sie sind in der Sozialistischen Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik groß geworden, haben sehr begeistert aus ihrer Jugendzeit berichtet, wie sie sich in der Kirche, in der evangelischen Jugendarbeit engagieren konnten. Aber dieses Engagement war natürlich auch verbunden mit Einschränkungen. Eigentlich wollten sie Medizin studieren, haben dann eine Ausbildung als Facharbeiterin für Datenverarbeitung absolviert, bevor es dann an die Theologie ging. Wie sind Sie damit zurechtgekommen oder mussten Sie zurechtkommen, dass bestimmte Dinge nicht gehen, wenn man sich für eine Sache bekennt?
Ja, ich sehe das heutzutage natürlich recht fromm und sage mir, das war auch eine Führung, ein Weg, den Gott mich geführt hat. Aber das fühlte sich natürlich zur Zeit in der Diktatur da etwas anders an. Also das waren schon auch Einschränkungen, die man zu gewahren hatte. Und ich meine, mir ging es wirklich gut. Andere sind von der Schule geflogen oder sogar inhaftiert worden. Also von daher will ich mich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie glorifizieren. Und das, was mir sozusagen an Vermasselung oder auch an Einschränkung von Lebenschancen und von Bildungschancen widerfahren ist, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie repräsentativ oder heldenhaft, aber das hat mich natürlich schon auch geprägt, also diese Erfahrungen zurückgeworfen zu werden und sich mit wirklich dummen Argumenten auseinandersetzen zu müssen. Das muss man auch sehen, dass wir, meine Eltern und ich, versucht haben, dem nachzugehen und uns das auch nicht einfach haben gefallen lassen, dass ich das, was ich eigentlich studieren wollte, dann nicht studieren durfte. Und dann war man wirklich mit absolut lächerlichen Argumenten konfrontiert, weil das eigentliche Argument, ja, sie engagieren sich in der Kirche und deswegen verbauen wir ihnen den Bildungsweg, das wurde natürlich nicht genannt.
Das war typisch DDR.
Ja.
1988 begann sie ihr Theologiestudium in Berlin, damals noch Ostberlin. Nach dem Fall der Mauer im November 1989 konnten sie dann auch nach Heidelberg wechseln, haben 2002 in Marburg promoviert. Wenn Sie so an das Studium zurückdenken, was hat Sie besonders geprägt? Waren das Personen, waren das besondere Inhalte, die auch heute noch wichtig sind oder vielleicht auch eine Grundlage sind für Ihre jetzige Arbeit als Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags?
Ja, das ist eine Mischung, das verbindet sich ja miteinander. Also für mich war es unglaublich wichtig, 1991 nach Heidelberg zu kommen. Vorher in Berlin, das muss man sehen, Berlin unmittelbar nach dem Fall der Mauer war also ein einziger Aufruhr auf allen Ebenen. Die Studenten demonstrierten permanent an der Humboldt-Uni. Wir waren gerade dabei, die Kirchliche Hochschule mit der Humboldt-Universität zu vereinigen, zumindest eine theologische Fakultät zu bilden. Und ich war in studentischen Gremien. Außerdem habe ich den meisten Teil meiner Freizeit in einer politischen Bürgerinitiative verbracht, wo es um die Frage ging, brauchen wir eine neue Verfassung? Also da habe ich fast mehr Zeit mit verbracht als mit dem Studium. Insofern war ich also im Grunde genommen weit weg von meinem Studium in dieser Zeit. Weil
das heißt,
man hatte,
das hat erst in Heidelberg begonnen.
Ja, ich meine, man hatte wirklich Wichtigeres zu tun. Ja. Also na gut, ich habe bis die DDR, das war insofern ganz gut, also solange die Mama noch stand, in Anführungszeichen, habe ich also sehr fleißig die alten Sprachen gelernt. Das ist ja immer eine große Hürde für viele am Anfang des Studiums, hat mir großen Spaß gemacht und da war die Abgeschiedenheit und die Klausur quasi des Sprachenkonviktes für mich genau das Richtige. So, und dann kam diese sehr politische Zeit und in Heidelberg, ich sage immer scherzhaft, hatte man noch gar nicht gemerkt, dass die Mauer gefallen war. Da war wirklich also ein Ruhe und ein Frieden für mich, ja, so vom Empfinden her, die ich also aus diesem Berlin kam. Und ich muss sagen, zu der Zeit waren wunderbare Professoren in Heidelberg. Und wenn ich da nicht hingegangen wäre, hätte ich, glaube ich, dieses Feuer, das mich dann sozusagen gefangen hat für die Theologie, hätte ich das auch gar nicht entfacht gekriegt in Berlin. Biblische Theologie, das habe ich gelernt, das nehme ich auch mit. Das ist auch für meine Arbeit beim Kirchentag sehr wichtig, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, denen die biblische Theologie sehr wichtig ist. Aber auch die Frage, wie inkulturiert sich das Evangelium? Warum denken wir in dieser oder jener Weise theologisch? Warum denken wir nicht anders? Und was bedeutet das eigentlich?
Es gibt ja Menschen, die sagen, wie kann man überhaupt Theologie studieren? Also die Lehre von Gott, das Reden über Gott, das ist was Persönliches, das glaubt man oder glaubt man nicht. Aber wie kann man da wissenschaftlich rangehen?
Naja, es ist ja eine der ältesten Geisteswissenschaften überhaupt. Und alle anderen Geisteswissenschaften sind ja, wenn man es jetzt mal sozusagen historisch nimmt, aus der Theologie hervorgegangen, weil dieses, nicht die Philosophen fangen an mit dem Staunen, so, das ist der Anfang des Denkens, aber das ist auch eben der Anfang der Theologie, der Anfang des Nachdenkens über Gott und das ist eines der anspruchsvollsten geistesgeschichtlichen oder geisteswissenschaftlichen Themen, die es überhaupt gibt und deswegen ist die Theologie auch heute noch im Konzert der Kulturwissenschaften, wo sie ja meistens zugeordnet werden, immer noch von erheblicher Bedeutung.
In SWR 2 Zeitgenossen ist heute Ellen Überscheer, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, zu Gast. Frau Überscheer, rund 22 Jahre Ihres Lebens haben Sie mit der Grenze mitten durch Ihre Stadt und im Land leben müssen. Was bedeutet das für Sie rückblickend?
Also das bedeutet natürlich, dass ich große Allergie habe, was das Thema Grenzen angeht und das Thema Freiheit. Also ich finde, ich bin ein großer Fan der Europäischen Union, von Schengen und Erasmus und allem, was damit zusammenhängt. Es ist unglaublich. Also es ist einfach nur schade, dass immer das, was schon erreicht ist, wird als selbstverständlich hingenommen und dass viele junge Leute, die heute in Europa hin und her studieren können und nirgendwo auf Grenzen stoßen, das gar nicht nicht als Wert empfinden, sondern als normal empfinden. Oder der Euro, ich finde den Euro klasse. Also das ist eine unglaubliche Erleichterung und ein tolles Gefühl, mal eben 2 Tage in Paris sein zu können, kein Geld umtauschen zu müssen, keinen Pass abstempeln lassen zu müssen, keine Warteschlangen oder sowas. Also von daher zum Thema Grenze, ich finde es einfach wunderbar, dass wir diesen Schengen-Raum haben. Was ich natürlich nicht so wunderbar finde, ist, dass dieser Schengen-Raum natürlich auch damit zusammenhängt, dass er in einer Weise hermetisch abgeriegelt ist nach außen oder zumindest dass der Anspruch ist, den Schengen-Raum hermetisch abzuriegeln. Dass das ganze Konzept nicht funktioniert, das sehen wir im Moment. Und wir sehen auch, dass es in Europa eine große Hilflosigkeit gibt, mit diesem Thema der unfreiwillig durchlässigen Grenze umzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt nicht mehr mit der Erinnerung an die DDR oder die Öffnung der Grenzen bearbeiten kann, sondern da braucht es, glaube ich, wirklich neue Konzepte und neue Ideen, die sich auch nochmal in Richtung wirklich neue Weltordnung richten.
Man kann ja das Thema Grenze auch nochmal ein Stück abstrahieren. Nicht nur die Grenze der DDR in West- und Ost-Berlin oder der eiserne Vorhang zwischen 2 politischen Systemen, sondern menschliches Leben ist begrenzt. Es ist endlich. Es gibt eigene Grenzen des Könnens und der Kraft. Es gibt vielleicht sogar Grenzen zur Sicherung der eigenen Identität, manchmal auch Grenzen aus Angst vor Veränderungen. Andererseits brechen wir Menschen auch immer wieder Grenzen auf, überschreiten sie bewusst, brechen Traditionen, Tabus, um uns weiterzuentwickeln. Wo setzen Sie Ihren eigenen Akzent?
Ich bin eine große Freundin des Gedankens, dass wir mit unserer Endlichkeit, also mit dieser Grenze, die das Leben uns setzt, lernen umzugehen. Wir hatten in Stuttgart ja die sehr schöne Losung aus Psalm 90, damit wir klug werden und das Leben in positiver Weise und in guter Weise zu gestalten, gerade im Angesicht der Endlichkeit und nicht in Ignoranz der Endlichkeit. Das verschafft dem Leben eigentlich Wert, ja, und seine Schönheit und den Wert, dass es sich eben lohnt, dieses Leben zu leben. Und insofern sehe ich kritisch all diese Bewegungen oder diese Denkschulen, die im Grunde genommen das Ende des Lebens ignorieren oder das als peinliches, unpassendes Thema empfinden. Und es hat sich beim Kirchentag in Stuttgart gezeigt, dass der Bedarf, darüber zu reden, ja, was bedeutet diese Endlichkeit eigentlich für mein Leben? Was bedeutet es in Bezug auf meine Angst, meine Beziehungsgestaltungen, meine berufliche Zukunft? Dieser Bedarf ist unglaublich groß. Also gerade die Veranstaltungen, die wir gemacht haben zum Thema Endlichkeit. Wir hatten eine ganze Abendreihe zum Thema Endlichkeit. Eine Veranstaltung fand auf einem Friedhof statt, die war unglaublich überfüllt. Das bewegt und beschäftigt die Menschen und ich denke, wir als Kirche reden möglicherweise zu wenig darüber. Wir reden natürlich darüber, wenn Menschen bestattet werden müssen und so. Aber Leben gestalten im Angesicht von Endlichkeit, das ist etwas Positives.
Wobei das ja auch dann andere Themen mitbringt. Wir diskutieren ja gerade den Zusammenhang über Grenzen, vor allen Dingen von Kapazitäten. Wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen, aber auch welche Sozialleistungen können Staat und Gesellschaft finanzieren? Oder gibt es Grenzen des Wachstums oder Marken, die zum Schutz des Klimas nicht überschritten werden dürfen? Die Kirche war früher eher für das Jenseits verantwortlich oder hat darauf hingezielt nach dem Motto, das Jammertal, das Leben hierzulande kann man überschreiten. Das ist schon sehr lange her, aber das wirkt natürlich an manchen Stellen noch nach. Und auf der anderen Seite sagen Sie jetzt, es gibt auch das Bedürfnis, in dem jetzigen Leben mit aller Endlichkeit das Leben zu gestalten.
Ja, ein verantwortliches Leben vor Gott zu gestalten und das Thema Grenze nicht immer dann aufzubringen, wenn es darum geht, den eigenen Anteil am Kuchen zu verteidigen. Wenn wir an das Thema Flüchtlinge denken und die Frage, wie viele Menschen kann Europa aufnehmen, solange der Konflikt im Nahen Osten so dramatisch tobt, wie er eben tobt. Das ist ja etwas, was sehr viel auch mit Ängsten zu tun hat vor sozialem Abstieg, vor Verlusten von Lebensmöglichkeiten oder von beruflichen und monetären Chancen hier. Da ein Gefühl der Solidarität, das ist eben das, was sich zu erzeugen, das finde ich, ist etwas, was mit dem Thema Grenzen verbunden ist. Dieses Thema schafft ja auch Ängste. Ja, jetzt, wir haben keine Grenze, die Dinge sind grenzenlos, das macht ja auch Angst. Und insofern finde ich eine wichtige Aufgabe von allen Menschen, die öffentlich auftreten, zu Menschen auch Ängste zu nehmen, also die Ängste ernst zu nehmen und dann zu sagen, wofür habt ihr eigentlich genau Angst? Ist es diese Frage, wie viele Ressourcen gehen mir persönlich verloren? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich, ich will nicht sagen, zunehmend entsolidarisiert. Das finde ich nicht richtig, weil es unglaublich viele Menschen gibt. Gerade das haben wir auch im vergangenen Jahr beim Thema Willkommenskultur gesehen. Es gibt viele Menschen, die sich extrem solidarisch in diesem Land verhalten und die diese Atmosphäre in unserem Land auch prägen. Und es gibt aber eben auch eine ganze Reihe, die sagen, wir haben Angst. Wir wollen, dass hier niemand ins Land kommt, weil wir haben Angst vor der kulturellen, vor der sozialen, vor der beruflichen Veränderung, vor die uns diese Menschen stellen. Und deswegen ist es wichtig, an dieser Verbindung zwischen dem Thema Grenzen, Obergrenzen oder wie auch immer man das definiert, und Ängsten zu arbeiten und zu gucken, was ist eigentlich das Thema. Das eigentliche Thema ist ja nicht das Thema Grenze oder Nicht-Grenze, sondern das eigentliche Thema ist die Angst vor Veränderungen.
Und was wir uns leisten können. Aber was sagen Sie diesen Menschen, die Angst haben, einfach zu sagen, hab keine Angst? Das geht ja auch nicht.
Also ich meine, ein gewisses Gottvertrauen und genau dieses aus der Weihnachtsgeschichte, fürchtet euch nicht. Ich finde, das braucht man immer, also in jeder Lebenssituation. Und dann muss man natürlich genau schauen. Klar, der Anteil an Ressourcen in unserem Land ist begrenzt. Und die Frage, welche kulturellen Veränderungen lassen wir auch zu? Was bedeutet das für uns als Kirche? Darüber wird überhaupt nicht viel gesprochen. Das sind alles Fragen, die man gemeinsam besprechen muss. Aber im Moment ist es ja immer noch so, dass diejenigen, die am wenigsten konfrontiert sind mit denen, die hier zu uns kommen, die aus Kriegs- und Krisengebieten flüchten, die haben die größten Ressentiments gegenüber den Flüchtenden. Und die, die das gewöhnt sind, die wissen, dass die Welt multikulturell aufgestellt ist und das auch in ihrer eigenen Stadt erleben, die haben die wenigste Angst. Das ist doch eigentlich auch ein sehr interessantes Phänomen. Und ich finde, damit muss man anfangen, wenn man da in die Diskussion gehen will.
Also Angst hat auch was mit Erfahrungen zu tun oder nicht mit nicht gemachten Erfahrungen.
Ja, offensichtlich.
Was bedeutet der Begriff Grenze auch theologisch, insbesondere wenn wir heute an Karfreitag denken?
Theologisch ist es interessant, gerade am Karfreitag über das Thema Grenze nachzudenken, weil wenn wir überlegen, was bedeutet eigentlich dieser Karfreitag, was bedeutet diese Erfahrung, die Menschen in biblischer Zeit gemacht haben, dass auf einmal eine Grenze nicht mehr existiert. Nämlich die Grenze zwischen Tod und Leben. Dass in irgendeiner Weise, wir wissen es ja nur aus dem Spiegel der Erfahrung der Jünger, ja, und der Jüngerinnen, was da eigentlich passiert ist. Wir wissen nur, dass diese Menschen eine Erfahrung kommuniziert haben, wo sie gesagt haben, Jesus ist uns erschienen, er war da. Er ist da und er ist reingekommen und hat gesagt, Friede sei mit euch.
Aber eigentlich war er tot.
Was er immer gesagt hat. Und eigentlich war er nach menschlichem Ermessen tot. Und trotzdem gibt es die Auferstehungsgeschichten in der Bibel und beides, sozusagen der menschliche Tod und die Erfahrung der Auferstehung, die wir quasi nur im Rückspiegel der Erfahrungen kennen, gehören ja zusammen. Und dieses Spannungsverhältnis, dieses Überschreiten dieser Grenze, das ist eigentlich das Spannende und das ist das Thema, das uns am Karfreitag begleitet. Aber vielleicht nochmal zurückgekommen auf die Erfahrung mit Leid und Leiden. Mir ist wichtig am Karfreitag auch Folgendes. Viele sagen ja, oh, so ein brutaler Gott, also damit können wir überhaupt nichts anfangen. Wie kann das sein, dass eine Religion, also so eine martialische Todesgeschichte da in ihrem Zentrum hat? Aber alle Menschen, die in wirklich tiefen Leiderfahrungen stecken und mit dem Evangelium in Berührung kommen und wissen, dass wir an einen Gott glauben, der nicht dann wegschaut, wenn es ernst wird, wenn es anstrengend wird und wenn wir leiden, ausgeliefert sind, sondern der genau dann da ist, in diesen tiefsten Situationen der Verzweiflung und des Gefühls der Abwesenheit von Gott, genau dann ist dieser Gott da. Und das ist eine Erfahrung, die für Karfreitag, oder ein Gedanke, den ich wirklich sehr gerne auch am Karfreitag nachdenken möchte.
Aber andere sagen gerade, wo war Gott in Auschwitz oder wo ist Gott in Syrien oder im Sudan oder in Saudi-Arabien oder was wir jetzt auch nehmen könnten. Also Sie haben ja schon gesagt, die Erfahrung der Abwesenheit Gottes ist ja auch eine Tatsache oder zumindest eine Erfahrung, von der viele Menschen berichten.
Ja, Gott ist kein System, das irgendwie aufgeht, ja, wo man sagt, aha, das ist jetzt A plus B, darunter schreibe ich B plus B und was weiß ich, B plus C und dann kommt irgendeine Formel unten raus. Wir können das nicht erklären. Es bleibt ein Geheimnis, aber es ist auch durch 2000 oder mehr Jahre Erfahrung klar, dass das Gottvertrauen und das Aufrechterhalten von Hoffnung noch immer dazu geführt hat, dass das Leben weitergelebt werden konnte. Dass Menschen das Gefühl hatten und trotzdem behalte ich meine Hoffnung. Sie geht nicht verloren. Das ist ja eigentlich auch das Thema aller Religionen und es ist auch das Thema des Christentums. Und insofern kann man als Christ nur sagen, lasst uns am Gebet anhalten, lasst uns beten dafür, dass die Situation sich verbessert in den Kriegs- und Krisengebieten. Und auf der anderen Seite, auch als Christen müssen wir sagen, lasst uns daran arbeiten, dass Frieden wird. Also wir sehen ja eine ganze Reihe von politischen Initiativen, die hoffentlich Erfolg haben. Wir sehen Hilfsorganisationen. Wir selber können auch, jeder kann sozusagen von seinem eigenen Küchenfenster aus etwas tun und kann sich engagieren bei den Hilfsorganisationen, kann sich engagieren bei der Integration von Flüchtlingen. Also es geht nicht um dieses, ah ja, wir können nur noch beten und wir können nichts tun, sondern wie Bonhoeffer gesagt hat, wir beten und wir tun das Gerechte.
Ora et labora hat man ganz früher auch schon mal gesagt, ja. Also bete und arbeite dann. Ja. Die evangelische Kirche Ellen Überscheer bereitet sich ja derzeit auf das Reformationsjubiläum 2017 vor. Im Mai 2017, also fast in einem Jahr, gastiert der evangelische Kirchentag in Berlin und in Wittenberg, aber auch regional in 8 Städten Mitteldeutschlands. Sein Motto, Sie selbst sprechen lieber im Kirchentagsjargon von der Losung, lautet Du siehst mich. Sie greifen damit ein Wort aus der Genesis, dem ersten Mosebuch, auf, die Magd des Stammvaters Abraham Hagar spricht hier. Ihr Sohn Ismael gehört später zu den Propheten des Islams. Welchen eigenen Akzent wollen Sie im Jahr des Reformationsjubiläums setzen? Etwa einen interreligiösen?
Also zunächst einmal ist wichtig, alle Hörerinnen und Hörer des SWR schon jetzt herzlichst einzuladen, vom 24. bis 28. Mai 2017 nach Berlin zu kommen und vor allen Dingen am 28. Mai nach Wittenberg. Warum? Weil in Wittenberg ein Gottesdienst stattfinden wird, der nur alle 500 Jahre einmal stattfindet und den man sich nicht entgehen lassen darf. Gemeinsam mit vielen, vielen Christinnen und Christen wollen wir einen Festgottesdienst vor der Kulisse von Wittenberg feiern. Und es wird der erste Gottesdienst im Zeitalter der Ökumene sein. Also es wird eine andere Art von Reformationsjubiläum, als das vor 100 oder vor 200 Jahren gefeiert wurde, sein. Das ist erstmal wichtig. Insofern geht es natürlich auch darum zu fragen, 500 Jahre, gut, was war daran gut, was waren auch die Schattenseiten, das ist ganz klar, da gibt es viele und in der evangelischen Kirche werden die auch eigentlich in der Regel nicht verschwiegen, sondern eher stark bearbeitet.
Das gehört ja fast zum Pflichtprogramm des
Kirchentags. Eben, aber die andere Frage ist ja auch, was passiert in den nächsten 500 Jahren evangelische Kirche, also insofern geht das sozusagen in beide Richtungen und das ist auch ein Thema des Kirchentags, das wir uns fragen müssen. Natürlich ist das Thema der Anerkennung von Pluralität, von Multikonfessionalität und von Multireligiosität ein zentrales Thema in Berlin vor allen Dingen. Der Kirchentag, der in Berlin stattfindet, wird ein starkes interreligiöses Profil haben. Aber die Frage, was bedeuten 500 Jahre Reformation in Zukunft, wird natürlich auch im Zentrum stehen.
Welche Gedanken haben Sie denn gerade, wenn es über 2017 und 500 Jahre Reformation durch Martin Luther und durch die anderen, die damals mitgewirkt haben, hinausgeht?
Mir ist wichtig, dass genau dieses protestantische Herangehen, wofür der Kirchentag auch so steht, ja, dass das Glauben immer mit Verantwortung für diese Gesellschaft verbunden ist, dass wir das zusammenhalten, ja, Spiritualität und Weltverantwortung, dass das weitergeht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil viele andere Bewegungen und viele Vorurteile, die von Leuten kommen, die nichts mehr mit Religion oder wenig mit Religion zu tun haben, eben genau immer uns in diese Ecke drängen wollen oder die Christen in diese Ecke drängen wollen. Ja, also Religion ist was fürs Private, was mischt ihr euch eigentlich in die Gesellschaft ein? Nein, das ist nicht die Form von Glauben, für die wir stehen, sondern es ist eben genau diese Verbindung einerseits von einer hohen Spiritualität, die vielleicht nach außen auch nicht immer so erkennbar oder sichtbar ist, wie das jetzt so in anderen Konfessionen oder Religionen ist, die sehr nach außen gerichtet sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wirklich zu sagen, Gott lässt diese Welt nicht im Stich und deswegen ist das unser Gestaltungsraum.
Muss denn Ellen Überscheer christlicher Glaube notwendigerweise politisch sein oder politisch werden und vor allen Dingen auch bleiben? Ich stelle diese Frage auch, weil Sie ja seit 2002 der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung angehören, die ja der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Also da ist es ja ganz einfach zu sagen, Politik und Theologie gehören für mich zusammen.
Also im Moment bin ich ja gar nicht mehr da, bin ich jetzt rausrotiert, gar nicht mehr Mitglied in der Mitgliederversammlung der Böll-Stiftung. Ich bin auch nicht Mitglied bei den Grünen, sondern ich finde es einfach wichtig, in dieser Weise Politik zu unterstützen und mitzudenken, sozusagen im Umfeld von dem, was im weitesten Sinne Politik ist. Und Politik ist ja nicht beschränkt auf Parteipolitik oder so. Jede Form des Glaubens ist politisch. Gerade die, die sich am meisten als unpolitisch geriert, da brauchen wir nur in die Geschichte des Dritten Reiches zu gucken und zu gucken, welche Konfessionen haben sich eigentlich wie zum Dritten Reich verhalten? Es gibt kein unpolitisches Christentum. Jede Art, das Christentum zu leben, ist in einer Weise Politik. Und wir erleben ja auch heute so in den letzten, naja, ich sag mal 10, 20 Jahren, dass bestimmte Themen politisiert werden, die früher überhaupt nicht als politisch galten. Also nehmen Sie das Thema Familie. Es war früher kein politisches Thema. Oder das Thema Geschlechter, es war auch kein politisches Thema. Es ist ein hochpolitisches Thema. Und jede Positionierung von christlicher Seite zu diesem Thema ist auch gleichzeitig eine politische Äußerung.
Heinrich Böll hat sich immer wieder kritisch mit dem Christentum und auch seiner katholischen Kirche auseinandergesetzt. In den 1960er Jahren hat er mal gesagt, Zitat, ich möchte lieber in der schlechtesten christlichen Welt leben als in einer nicht-christlichen, denn in einer christlichen Welt ist immer auch Raum für die Schwachen. Zitat Ende. Lehrt aber die Geschichte nicht auch, dass eine schlechte christliche Welt auch eine brutale und lebensfeindliche Welt sein kann? Sie haben ja auch schon auf die Versäumnisse im Dritten Reich hingewiesen.
Ja. Im Grunde genommen hat Habermas das auch mit seiner These von der entgleisenden Säkularisierung aufgenommen. Also da, wo die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht mal mehr in ihrem Ansatz verstanden wird, da macht sich die Unmenschlichkeit breit. Und ich meine, bei aller Diskussion, die wir über Religion und Gewalt und über Religion als Ursprung von Gewalt oder was auch immer haben, die Gewaltregime, die säkularisierten atheistischen Gewaltregime des 20. Jahrhunderts haben unendliches Leid über diesen Kontinent und über die Welt gebracht und gleichzeitig auch für viele Jahrzehnte ja im Grunde genommen Menschen davon abgehalten, zu den Quellen zurückzufinden, die auch ein solidarisches, ein menschliches und gerechtes, an Gerechtigkeit orientiertes Miteinander ermöglichen. Also insofern sehe ich natürlich, dass Religion missbraucht werden kann. Das erleben wir ja an vielen Stellen. Und natürlich gibt es eine Verantwortung von Theologinnen und Theologen in allen Religionen, ob das jetzt der Islam ist, das Christentum oder das Judentum, zu erklären, was ist eigentlich der Kern unserer Religion und wie wird der gelebt und dazu auch für die jeweiligen Gläubigen Anweisungen zu geben. Aber es ist keineswegs so, dass Religion sozusagen prinzipiell zu mehr Gewalt führt als andere Regime. Das lehrt uns die Geschichte.
Sie haben schon von der Verantwortung für die Welt aus persönlichem Glauben gesprochen, aber nicht nur medial gilt die evangelische Kirche als wortlastig, als nüchtern. Verstand und Gewissen sind spätestens seit Martin Luther sehr wichtig und auch Orientierungspunkte, aber es fehlen pompöse Bilder und Szenierungsmöglichkeiten im Gegensatz zur katholischen Tradition. Es gibt aber auch eine andere Tendenz im Protestantismus, die sogenannten Pfingstkirchen, deren Anhänger enthusiastisch ihren Glauben leben und immer mehr Zulauf haben. Muss der Protestantismus aus Ihrer Sicht auch heute emotionaler und vielleicht auch spiritueller werden?
Och, naja, im Grunde genommen finde ich das jetzt mal keinen Schaden, wenn man sich seines Verstandes bedient. Also das kann nicht falsch sein, mit der gewissen Vernunft auch an das Thema Religion heranzugehen. Und die Frage, in welcher Gestalt äußert sich eigentlich die spirituelle Seite der Religion? Da gibt es ja viele Bedürfnisse und viele unterschiedliche Antworten. Ich finde, ein sorgfältig gefeierter, vorbereiteter und durchdachter evangelischer Gottesdienst, egal sozusagen welcher Tradition, ob reformierter oder lutherischer Tradition oder von mir aus auch pfingsterischer Tradition, obwohl da das mit dem Denken wieder schwierig ist, kann eine unglaubliche spirituelle Kraft entfalten. Also ich meine, denken wir mal an die Musik, ja, wie viele Menschen sind wirklich berührt, bewegt und mitgenommen von allen Gottesdiensten, in denen Bachkantaten aufgeführt werden. Ich meine, das ist bis auf den heutigen Tag so, dass die Kirchenmusik eine unglaubliche Kraft entfaltet, derer sich ja auch die katholische Kirche, und das ist richtig gut, bedient. Das betrifft übrigens auch das moderne Liedgut, dass in katholischen Kirchen viele Lieder gesungen werden, die auch im evangelischen Gesangbuch stehen oder die auf Kirchen Tagen mal komponiert worden sind oder so. Also insofern bin ich nicht so eine große Freundin dieser Gegenüberstellung. Also hier ist die emotionale katholische Art des Christentums zu leben und hier ist die nüchterne, sachliche und wenig emotionale Tradition des Evangelischen. Also ich finde, die Wahrheit liegt immer in der Mitte und auch in der katholischen Kirche höre ich gerne eine gute Predigt. Also das macht die Sache dann eigentlich immer erstmal rund.
Erlauben Sie mir, Ellen Überschütz, zum Schluss eine persönliche Frage. Was macht oder was gibt Ihnen Hoffnung angesichts der vielen Herausforderungen unserer Zeit?
Also mir gibt Hoffnung, dass durch die modernen Formen der Kommunikation im Zuge der Digitalisierung auch Menschen miteinander verbunden sind, die gemeinsam am Frieden und an der Gerechtigkeit arbeiten. Und da erlebe ich immer wieder, dass es möglich ist, sozusagen über Grenzen, über Kontinente hinweg schnell zu kommunizieren, Unterstützung zu leisten, Erfahrungen auch von anderen aufzunehmen und da einfach auch so ein Weltnetz derer zu haben, ganz schnell, die eben am Frieden und an der Gerechtigkeit arbeiten. Also das gibt mir wirklich Hoffnung, dass es da eine viel größere Verbundenheit und eine zeitnähere Verbundenheit gibt, als es die früher gab. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen neuen Freiheitsmöglichkeiten, diese grenzenlose Kommunikation.
Das heißt, wir können auch noch viele positive Überraschungen gerade durch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten erleben?
Ich glaube, wir müssen sie nutzen. Also wie jede Form von Technik ist es die Frage, wofür nutze ich sie? Und wenn ich sie dafür nutze, gute Initiativen zu starten, da gibt es ja jede Menge gute Ansätze und Ideen, was sich da tummelt. Aber da Menschen miteinander zu verbinden, also wenn wir allein an das Thema Verbraucher und Hersteller denken, ja, was ist mit den Kakaobauern in Ghana, unter welchen Bedingungen sorgen die dafür, dass wir hier die Schokolade haben, da Aktivitäten zu starten, Initiativen, die die Kakaobauern unterstützen, die dann sozusagen quasi Sekunden gleich dann hier übertragen werden können oder so, das hat ja unglaubliche Möglichkeiten, die sich da auftun, eben auch genau daran zu arbeiten, dass die Welt ein Stückchen besser wird.